The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast, Förster aus Leidenschaft, Martin Janner, über das deutsche Ökosystem direkt vor unserer Haustür und wie der Klimawandel es verändert. Hallo liebe Carla, du bist wieder da.
Ich bin wieder da. Ich bin nicht im Urlaub geblieben, sondern ich bin tatsächlich wiedergekommen, ja.
Ich bin so froh. Du weißt ja gar nicht, was hier alles los war, als du weg warst. Es ist ja alles im Chaos versunken jetzt, ja.
Ja, es ist schwierig, wenn die 20-Jährige dann plötzlich nicht mehr da ist, ne? Da fehlt der erwachsene Impuls.
Ja, der frische Wind. Es war wieder alles ganz staubig und überall, weißt du? Ich musste wieder Staub wischen und so.
Ja,
und
scheiße.
Aber jetzt bist du wieder da.
Genau.
Du warst im Urlaub und hast dich gut erholt.
Ich habe mich sehr gut erholt. Ich bin jetzt wieder back. Ich bin jetzt wieder bereit fürs graue Deutschland. Ich bin da jetzt wieder komplett drin. Leider, aber es ist okay. Ja.
Ich muss natürlich jetzt gleich fragen, um ein bisschen auf unseren neuen Gast heute zuzusteuern. Warst du im Urlaub auch spazieren?
Ja.
In der Natur?
Also in dem einen Urlaub. Ich war in Thailand im ersten Urlaub. Da war ich aber jetzt nicht im Wald oder so, sondern da war ich am Strand. Da bin ich ganz viel am Strand lang spaziert. Und im Dschungel. Im Dschungel auch. Und im zweiten Urlaub, das war ein Städtetrip. Also von daher, bin ich durch die Stadt spaziert ganz viel. Da hatten wir an die 20.000 Schritte so am Tag. Deswegen sind wir schon viel gelaufen, aber leider keinen Spaziergang in der Natur. Also Natur war da nicht so angesagt. Aber ansonsten bin ich sehr viel spaziert, ja.
Frage ist natürlich auch, gibt es thailändische Förster?
Damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt.
Nicht?
Nein, ich habe mich damit leider nicht so auseinandergesetzt, ja. Aber bestimmt gibt es die. Ich meine, irgendwie muss es ja laufen, ne? Also ich denke mal, irgendwie wird es da schon Menschen geben, die sich darum kümmern.
Ja, wir haben heute einen tollen Gast. Das ist der Förster Martin Janner. Der war schon einmal relativ zu Anfang hier in meiner Sendung. Der steht für wirklich nachhaltige Wälder. Kann man sagen, bist du ein naturverbundener Mensch?
Ich glaube, ich wünschte, ich wäre es. Und ich glaube, manchmal habe ich mir das eingeredet, aber ich bin es, glaube ich, eigentlich nicht so. Also ich wäre es sehr gerne. Ich wäre gerne so ein Naturbursche, nur in weiblich, aber ich bin es, glaube ich, nicht so. Also ich mag die Natur auf jeden Fall und ich schätze die Natur sehr, aber ich weiß nicht, ich mag nicht so gern. Also ich bin schon so ein Stadtmädchen und ich habe auch kein Problem damit, ein Stadtmädchen zu sein. Aber ich finde es auch cool, wenn Menschen so sehr naturverbunden sind. Wie gesagt, ich habe es mir als großes Ziel in meinem Kopf vorgenommen, dass ich es eigentlich auch gerne wäre.
Aber ich muss ja nochmal die Verbundenheit zum Bergdoktor ansprechen.
Ja.
Der lebt ja in den Bergen, das ist ja ein Naturbursche, nicht wahr?
Naja, aber so ein richtiger Naturbursche ist er nicht. Naturbursche ist für mich was anderes. Ja, nee.
Ah, okay.
Er ist für mich schon, er ist mehr so ein Womanizer als ein Naturbursche. Deswegen.
Also, ja, man kann ja auch beides sein. Man kann ja auch Womanizer und Naturbursche.
Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Da gibt es bestimmt ganz viele tolle Männer in dieser Welt, die beides sind. Will ich denen jetzt hier gar nicht absprechen. Bestimmt. Gibt es sie.
Das heißt, denkst du so zum Beispiel, dass so spazieren gehen in den Wald ist eher was für ältere Leute? Also eher was für mein Alter?
Nee, ich glaube, das war ein großes Ding während der Corona-Zeit. Während der Corona-Zeit hat es gefühlt ja jeder gemacht. Das ist quer einmal durch alle Generationen gegangen. Da war ja spazieren gehen das neue Feiern. Und ich glaube, da ist es sehr populär geworden, spazieren zu gehen. Und da habe ich mich auch mit Freunden verabredet zum Spazierengehen. Klar, wenn man jetzt mal an einem Sonntag um 15 Uhr in den Wald geht, bei gutem Wetter, wird man da wahrscheinlich vorrangig ältere Menschen treffen. Aber ich würde sagen, es ist kein, also da gibt es bestimmt, da gibt es alles. Ich glaube, da gibt es einen Querschnitt der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Also.
Ja, also beziehungsweise ich hatte früher auch immer Hunde und dann bleibt es ja nicht aus. Ja?
Dann bleibt es nicht aus, das stimmt.
Dann bleibt es nicht aus. Aber ich bin natürlich auch oder gehöre auch zu dieser Generation, man ist so groß geworden. Man ist mit den Großeltern jedes Wochenende, also mit und auch mit meiner Mutter, Großeltern, wir sind immer rausgefahren hier bei uns, der schöne Odenwald vor der Tür. Und sind spazieren gegangen, haben Brombeeren gesammelt, haben Picknick gemacht. Abends sind wir irgendwo in so eine Gaststätte essen gegangen. Also fast jedes Wochenende.
Ja, das ist krass. Nee, das gab es bei uns nicht.
Und so. Und dann hast du natürlich so Verbindungen dazu, weißt du? Weil du natürlich so in solche Schaltkreise in deinem Hirn hast. Du verbindest das dann irgendwie mit Nostalgie. Und man muss dazu sagen, früher gab es auch noch mehr Gastronomien auf dem Land, also heute sind ja auch viele zu, da gab es halt ganz viele und da waren
so
auch mehr Leute.
Und so. Ja, weißt du? So.
Deswegen, und das hat sich natürlich geändert. Aber ich finde, dass man also dass der Wald einem immer irgendwas zurückgibt, wenn man in dem Wald ist. Also ich weiß auch, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir so richtig nicht gut geht, eher psychisch, dann gehe ich in den Wald. Und am Ende des Spaziergangs geht es mir immer ein Stück besser.
Echt? Also wenn es mir mental richtig scheiße geht, dann gehe ich zu meiner besten Freundin und dann geht es mir dann besser. Aber ich glaube, weiß nicht, vielleicht sollte ich es mal mit dem Wald versuchen. Vielleicht wäre das ja mal was. Vielleicht müsste ich da mal meinen Horizont noch erweitern. Vielleicht wird der Wald mein neuer bester Freund. Ich weiß es nicht.
Ja. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Mhm. Und wir lassen jetzt mal gleich unseren neuen Gast, unseren heutigen. Also es ist der erste Gast seit deinem Urlaub, deswegen glaube ich, sage ich das immer.
Wahrscheinlich.
Den lassen wir jetzt mal rein und dann fragen wir ihn mal zu dem Thema. Mal sehen, ob du heute was lernst und ich auch.
Bestimmt lerne ich was.
Okay, so machen wir das. Und da ist er, unser heutiger Gast, Förster Martin Janner. Lieber Herr Janner, herzlich willkommen zum zweiten Mal hier in meinem wunderbaren Podcast.
Ja, hi. Vielen Dank, dass er an mich denkt.
Ich darf Ihnen meine Co-Moderatorin vorstellen, Carla, Herr Janner, Carla.
Hallo.
Carla.
Hallo. Ich freue mich, Sie kennenzulernen auf jeden Fall. Ich habe schon einiges über Sie jetzt gesehen und jetzt bin ich gespannt, mal live mit Ihnen zu reden. Jetzt will ich mal ein paar Sachen hören. Ich habe mir schon 2, 3 Fragen überlegt, die ich unbedingt loswerden will, deswegen.
Okay.
Ja.
Ja, die nächste Generation, der frische Wind. Sie haben ja auch relativ viel mit jungen Leuten zu tun, oder? Sie versuchen ja auch so ein bisschen Ihr Thema den jungen Leuten ein bisschen nahe zu bringen, oder?
Ja, klar. Also das möchte ich und deswegen sind regelmäßig Praktikantinnen bei mir. Die begleiten mich dann eine gewisse Zeit und dann kann ich halt eben so irgendwie meine Ideen rüberbringen, ja. Darum geht mir es durchaus, absolut.
Mhm. Und das kommt auch an? Also interessiert das die Jungen? Also sind das spezifisch, würden Sie sagen, es sind einfach junge Leute, die interessieren sich spezifisch für den Forst oder für die Natur? Oder ist das generell ein faszinierendes Thema für junge Menschen?
Also die zu mir kommen, sind in der Regel Studenten, die also dann sagen, ich will noch mal 3 Wochen Praktikum bei dir machen oder ich will ein Vorpraktikum machen, verschiedene Hochschulen wünschen das, dass vorab schon mal ein Praktikum gemacht wird, dann sind die halt eben mal 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen hier, je nachdem, wie es ist. Und wie gesagt, in der Regel Studenten mit kompletten Laien, die einfach sagen, ich will jetzt mal in den Wald reingucken, das habe ich jetzt so noch nicht gehabt, sondern es sind wirklich Schülerstudenten. Ja. Und das, also mir macht das Spaß, weil Wald halt eben eine Sache ist, die ja über Generationen läuft und man sollte so die Erfahrungen, die man gemacht hat, vielleicht auch weitergeben. Eines Teils und anderen Teils ziehe ich da auch einen Gewinn raus. Ich ziehe einen Gewinn daraus, mit den jungen Leuten umzugehen. Das hat was mit dem Menschlichen allein zu tun, mit Ansichten, die andere Generation hat. Auch mit Ideen, die dann vielleicht aus der Schule wieder zurückpoldern, wo man dann selbst mal überlegen kann, ja, da muss sie den Sachverhalt nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Und das ist ein Punkt, der mich immer wieder motiviert, Praktikanten zu nehmen. Und das Gleiche tun wir auf der handwerklichen Ebene. Das heißt, in meinem Revier wird ausgebildet. Aktuell haben wir 2 Forstwirt-Azubis. Das macht aber ein Mitarbeiter von mir im Wesentlichen und zwar sehr gut. Und der hat halt eben auch immer Schulpraktikanten dabei. Also aktuell gerade ein junger Mann, der 14 Tage bei uns ein Schulpraktikum macht. Und ja, von dieser Sorte Leute haben wir jedes Jahr 2, 3, 4, je nachdem. Lehnen wir ganz selten ab.
Mhm. Carla, vielleicht ja auch, wäre das noch was für dich? Muss der Name, vielleicht überzeugt dich das heute, wer weiß.
Vielleicht. Ich weiß, wir hatten in der Grundschule so eine Waldolympiade. Das war auch mit dem Förster bei uns. Der hat dann mit uns das auch einmal natürlich einfach Aspekte über den Wald besprochen und ist natürlich dann aber spielerisch verbunden mit Baumstamm weit werfen und solchen Sachen. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also da, ich muss sagen, seitdem habe ich den Förster von hier sehr positiv in Erinnerung. Auch wenn ich seitdem nichts mehr mit ihm zu tun habe, aber die Waldolympiade war ganz toll. Und da, das war eine gute Art und Weise, uns das näher zu bringen. Also weil, das hat mich auch überzeugt. Also da habe ich in der Grundschule kurz mal drüber nachgedacht, Bäume sind ja eigentlich ganz cool. Das ist ja eigentlich ein faszinierendes Thema. Also ja.
Ich finde, jetzt gerade näher bringen, das ist ein gutes Stichwort, weil da sind Sie ja sehr gut drin. Gell? Sie haben ja ich habe das auch jetzt in einem YouTube-Beitrag gesehen, wo auch das nochmal ausgezeichnet wurde als so ihr wirkliches, auch sind viele andere Talente natürlich vorhanden, aber auch ein hervorstechendes Talent, die Kommunikation und das Näherbringen für die Menschen sozusagen, wie, was ist eigentlich mit dem Wald los, wie funktioniert der Wald, was für ein System ist der Wald. Der Wald, also das habe ich jedenfalls in Erinnerung aus unserem ersten Gespräch, ist eigentlich ein wie ein lebender Organismus, der den man nicht in Einzelteile zerlegen kann, sondern alles gehört zusammen, nicht wahr?
Ja, das ist so meine Überzeugung und zum anderen auch so eine Lehrmeinung, die in der Forstwirtschaft vertreten wird. Man nennt das Multifunktionalität. Man sagt, in Deutschland haben wir Wälder, die viele, viele verschiedene Aufgaben wahrnehmen, logischerweise mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Also wenn ich an den Stadtwald Frankfurt denke, der hat logischerweise eine andere Aufgabe als der Wald hier bei mir, direkt vor der Haustür. Die Kollegen bewirtschaften den Frankfurter Stadtwald logischerweise ganz anders als wir. In Frankfurt dreht es sich nicht darum, dass der Waldbesitzer, sprich die Stadt Frankfurt, mit dem Verkauf von 100 Festmetern Holz noch irgendwie einen Haufen Geld verdient. Das ist in Frankfurt wirklich vollkommen wurscht. So. Hier spielt das eine andere Rolle, weil hier der Waldbesitzer eine kleine Gemeinde ist im Zweifel. Also meine Heimatgemeinde Oberwalmnach hat 150 Einwohner. Ja? Und da hat jeder Einwohner, wenn man so will, einen Hektar Wald. Und dass da die finanzielle Seite eine Rolle spielt, ist einleuchtend. Und deswegen gibt es unterschiedliche Gewichtungen. Ich wiederhole mich, es gibt Wälder, die stehen oberhalb von Weinbergslagen und müssen dafür sorgen, dass keine Frostluft in die Weinbergslagen reinfließt im Winter. Es gibt Wälder, die schützen Siedlungen vor Staubemissionen rund um einen Steinbruch oder eine Industrieanlage. Also tun aber dennoch andere Dinge auch noch, aber man legt halt eben setzt unterschiedliche Schwerpunkte. Und diese Multifunktionalität, das ist ein Thema, das möchte ich immer wieder deutlich machen. Man kann in unseren Wäldern das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist ein ziemlich komplexer Ansatz. Und das ist mit Sicherheit auch ein Ansatz, der handwerkliches Können und gute wissenschaftliche Ausbildung braucht. Auch ein wirtschaftliches Denken dabei, sonst wird das fürchterlich teuer. Und wenn man all diese Funktionen zusammen denkt und dann können wir unsere Wälder fit machen für den weiteren Klimawandel. Und darum geht es ja letzten Endes.
Jetzt habe ich Sie damals, das war schon im Jahr 2022, habe ich einen Radiobeitrag gehört, da wurden Sie interviewt. Daraufhin habe ich Sie angeschrieben und wir hatten das tolle Interview, auch vorzugsweise über Ihr Buch, Der Wald der Zukunft. Jetzt sind Sie auch Förster des Jahres geworden, habe ich gelesen, 2023. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Ja, ist toll. Ich finde es toll. Und wir sind ja auch immer so lose über Instagram in Kontakt gewesen. Wie hat sich denn der Wald seit 2022 verändert? Eher zum Positiven oder eher zum Negativen?
Ich würde jetzt sagen zum Positiven. Das wollen vielleicht... Der ein oder andere Kollege sieht es anders, weil es in seinem Revier, in seinem Zuständigkeitsbereich vielleicht ganz katastrophal geworden ist, weil da Absterbeprozesse abgelaufen sind, die bei mir 22 schon fertig waren. Aber ich für meinen kleinen Blumentopf kann sagen, dass sich die Wälder, da wo die Fichte abgestorben ist, wo diese Fichtenreinbestände infolge Trockenheit und Käfer verloren gegangen sind, da bieten uns die Wälder wirklich was an. Da tut sich was. Da tut sich was auf einem ganz natürlichen Wege. Und das, was wir dann entschieden haben, ich sage bewusst wir, weil ich das mit meinen Mitarbeitern gemeinsam überlegt habe, wie gehen wir jetzt hier weiter vor. Und das, was wir da angestoßen haben oder was wir da aufgenommen haben, so hört sich es besser an oder so ist es auch, den Faden, den wir aufgenommen haben, den uns die Natur hingelegt hat, der macht uns einfach große Freude aktuell, das muss man sagen. Und klar, es hat in 23 noch echt doofe Absterbeprozesse und Gefährdungen in der Baumart-Buche gegeben. Das wird uns auch noch beschäftigen, das wird uns intensive Probleme bereiten, jetzt auch gerade im Winter jetzt noch. Aber hier 2024, das war so wirklich so eine Verschnaufpause und da sind die Wälder gewachsen und das war wirklich beeindruckend. Wenngleich wir nicht vergessen dürfen, dass 24 das wärmste Jahr seit, weiß ich nicht, seit ewigen Zeiten ist. Es hat halt eben ein bisschen mehr geregnet als in den Jahren zuvor. Und das in Kombination mit den Temperaturen, die halt eben nicht so extreme hatten mit 45 Grad oder sowas, sondern es waren, die waren generell halt eben vergleichsweise hoch, hat zu einem wahnsinnigen Wachstum geführt und das tut jetzt einfach mal gut. Das ist einfach mal schön zu sehen.
Und können Sie erklären, was die Natur Ihnen für einen Faden hingelegt hat?
Ja, kann ich. Wir haben ja die Fichten, die, ich fange nochmal an dieser Stelle an, die Fichten, die wir gefällt haben 2018, 19, 20, die sind ja aus einer Aufforstung aus den Jahren, in der Regel aus den Jahren 47, 48, 49 hervorgegangen. Das waren Nachkriegsaufforstungen, die damals ihre Berechtigung hatten. Da gibt es nichts, ich will den Kollegen dann nicht, die das damals veranlasst haben, nicht gegen das Schienbein treten. Ich hätte vermutlich ähnlich entschieden. So gut, und diese Fichten, die sind nun weg. Wir wissen, dass die Fichte in unserer Region nicht mehr gut wachsen wird. Es wird noch immer welche geben, die nächsten Jahre, aber das ist jetzt keine Baumart, die hier noch große Flächen einnehmen wird. Und dann haben wir das alles so gut es ging, zugunsten der Gemeindekasse vermarktet. Und dann bekam ich nun erstmal Angst, meine Mitarbeiter im Übrigen auch, aufgrund der riesigen Flächen, die sich da entwickelt hatten. Es sah aus wie eine Mondlandschaft und es war ja einfach ein großes Trauerspiel, weil man auch eine andere Vorstellung oder einen anderen Gedanken noch zu den Flächen im Kopf hatte. Und dann haben wir mal das getan, was man vielleicht im Wald manchmal tun soll. Wir haben mal nichts gemacht, sondern wir haben einfach mal gewartet und uns Zeit genommen, auch noch mal zu überlegen. Und relativ schnell sind wir zum Ergebnis gekommen, dass wir mit dem Personal, was wir haben und mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben, Sorgfaltsanspruch meinetwegen, nicht imstande sein werden, die Flächen, die frei geworden sind, nach den alten Regeln der Kunst aufzuforsten und entsprechend zu pflegen. Das wäre zeitlich, finanziell, personell schiefgelaufen. Und Kompromisse wollten wir auch nicht machen, in puncto Arbeitskräfteeinsatz. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten das schon, also die Qualität und so eine waldbauliche Vorstellung war uns wichtig. Na gut. Und dann habe ich meine Mitarbeiter gebeten, mal zum Schauen und zu markieren, also die Lehrlinge waren das, was uns die Natur von selber schon präsentiert hat. Und das war so beeindruckend, sie haben das durch Stäbchen markiert, das war so beeindruckend und hat sich auf allen Flächen manifestiert, dass also überall irgendetwas kommt, von ganz alleine, was uns die Natur gewissermaßen vorschlägt. Und da sind Vorschläge dabei, die mit unserem Wissen der klimatischen Veränderung mit einer gewissen Perspektive zu versehen sind. Und dann gibt es welche, wo du sagst, naja, ja, sehr schön von dir, meine liebe Natur, aber das wird nichts geben. Und so greifen wir diesen Faden auf, indem wir zum einen Baumarten, denen wir eine bessere Perspektive unterstellen, dass wir die gezielt ansteuern und pflegen. Und dass wir vielleicht an anderer Stelle auch mal eine Baumart, die keine so gute Perspektive hat, ein Stück weit zurückdrängen. Und dass wir dann aus dieser Fülle von Angeboten, die uns der Wald macht, etwas komponieren oder ein bisschen lenkend eingreifen, hört sich vielleicht besser an und ist auch eigentlich so, was einem naturnahen Mischwald am nächsten kommt.
Weil sie sozusagen mehr wissen als die Natur. Also die Natur versucht sich selbst zu helfen, aber sie weiß nicht, wie das Klima wird. Sie hat den Wetterbericht nicht gesehen.
Genau. Also die Natur weiß, ja, weil ist sowieso so ein scheiß Vergleich. Ja. Was weiß ein Baum? Ein Baum weiß gar nichts. Der reagiert auf chemische, physikalische Reize. Ja. Ich glaube, man sollte das mit den Vermenschlichungen da mal ein bisschen bleiben lassen. Das ist immer ein schönes Bild, aber um mal den Einstieg zu finden, aber irgendwann können wir uns dann wieder auf das wissenschaftlich Bewiesene zurückziehen, können sagen, also Pflanzen, Tiere, wir im Übrigen auch, wir Menschen, das wissen wir, wenn wir ein bisschen tiefer in uns reingucken, dann wissen wir, dass wir auch auf viel Chemisches und Physikalisches einfach nur reagieren, ohne das unbedingt zu steuern. Na gut, also jedenfalls der Wald, der Baum weiß nicht, dass es eine klimatische Veränderung gibt, die ein solches Tempo an den Tag legt. Dass sich Baum- oder Waldzusammensetzungen, Wälder in ihrer Struktur in Mitteleuropa immer wieder verändert haben, das wissen wir. Ja, es war hier schon fürchterlich kalt, es war hier schon deutlich wärmer, es war alles richtig. Aber das war ein Prozess der klimatischen Veränderung und daraus resultierend auch der Anpassung von Ökosystemen, der über Jahrtausende gelaufen ist. Der Unterschied zu dieser klimatischen Veränderung, die halt eben vor, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren mal stattgefunden hat und zum aktuellen Zustand, ist das wahnsinnige Tempo. Und das wissen halt eben, wenn wir dann doch nochmal bei diesem Begriff bleiben, das wissen unsere Wälder nicht, dass es so schnell geht.
Aber da muss ich auch nochmal zu sagen, im Grunde wissen das, wenn wir jetzt uns auf Deutschland beziehen, die Deutschen auch nicht so ganz, oder? Also, dass sie wissen auch nicht so, was eigentlich vor ihrer eigenen Haustür im Wald passiert, oder?
Das ist ja super, super interessant zu beobachten, wie sich die Wahrnehmung des Wetters und des Klimas innerhalb der letzten 5 Jahre verändert. Die Leute waren verwöhnt von den, also diejenigen, die nichts mit Wald oder Landwirtschaft oder so oder Garten meinetwegen zu tun haben, die waren verwöhnt von den Jahren 2018, 2019, wo es also richtig heiße Sommer gab, weil sie da gesagt haben, dann brauche ich ja gar nicht nach Mallorca zu fliegen, ich habe ja hier Mittelmeerklima und jetzt kaufe ich mir dann noch einen Pool, den stelle ich in den Garten und da lege ich mich rein und dann stelle ich meine Gefrierbox nebendran und schütte mir gekühlte Getränke in den Hals. Das haben auch viele gemacht. So, 2018 war den meisten noch klar, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ja? Das ist schon ein bisschen warm. 2019 hat man gesagt, naja, das ist ja genauso schön wie 2018. Und jetzt 2024, obwohl die Messwerte sagen, das Jahr war insgesamt noch wärmer als alle davor, haben diese Extremen gefehlt und die Leute sind da rumgelaufen und haben gesagt, jetzt habe ich mir den Pool gekauft und habe dieses Jahr nicht ein einziges Mal drinnen gelegen. Sprich, diese gesellschaftliche Wahrnehmung von Wetter hat sich in ganz kurzer Zeit verändert. Im Winter werden sie alle wieder schreien, wir haben keinen Winter mehr. Mhm. Kommt er, beschweren sich die Leute, dass sie mit ihrem Auto in den Straßengraben fahren, weil auf einmal irgendwas glatt war.
Aber das machen Leute immer, oder? Machen das nicht
das
Menschen?
Das machen Leute immer, aber diese Beziehung zu natürlichen Abläufen und die Beziehung zu, oder auch der langfristige Blick, wie sich Klima verändert und dass es halt eben in den letzten Jahren dramatisch schnell sich verändert hat, das kommt in der Öffentlichkeit kaum an. Und deswegen veröffentliche ich regelmäßig auch Messdaten von einer landwirtschaftlichen Klimamessstation, wo man dann auch gucken kann, was haben wir für statistische Vergleiche, wie viel Grad ist es wärmer geworden, wie viel Prozent weniger Niederschlag, damit man zumindest mal einfach die Fakten auf den Tisch legt. Und jetzt geht es ja in den Winter rein und man kann einfach festhalten, dass die Generation, die jetzt, sagen wir mal, aus dem Jahr 1990 ist, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, die haben noch nie einen mitteleuropäisch normalen Winter erlebt. Mhm. Ja, wenn ich mir überlege, wie oft ich mit meinem Sohn, als der meine Unterstützung beim Schlittenfahren noch gebraucht hat, wie oft ich mit dem in den letzten Jahren Schlittenfahren war. Ja, wir sind einmal nachts, Gott sei Dank waren alle rauf und haben Traktoren rechts und links hingestellt, dass es beleuchtet war. Wir sind nachts Schlitten gefahren, weil ich genau wusste, morgen ist der Schnee schon wieder weg und wer weiß, ob wir nochmal einen kriegen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich wochenlang Schlitten gefahren bin.
Ja, aber ich meine, was Sie jetzt ansprechen, ist ja quasi einfach generell die Umwelt, die jetzt einfach global, also weltweit, sich eben verschlechtert und dass es quasi einfach ein Thema ist, was die ganze Welt irgendwie in Atem hält, beziehungsweise einfach quasi, naja, also Leute, die sich damit beschäftigen, in Atem hält, die sich nicht damit beschäftigen, die erstmal nicht, weil die einfach nicht über die Notwendigkeit wissen. Aber wenn sie dann jetzt andere Länder sehen, wie zum Beispiel Brasilien oder so, wo man ja immer wieder mitbekommt, was Bolsonaro auch für eine Politik fährt, wenn es um Wälder geht, Regenwälder, die ja auch quasi ein Riesen, eine, wie man ja immer sagt, eine Lunge, glaube ich, sind für die Welt und beziehungsweise jetzt für Brasilien. Aber wenn sie dann jetzt quasi in ihrem Zuständigkeitsbereich sich so viel Mühe geben und sich so ein Wissen noch weiter jeden Tag anschaffen, um quasi dem nationalen Klimawandel entgegenzugehen. Ist es dann nicht frustrierend, wenn man dann sieht, dass in anderen Ländern irgendwie so mutwillig gegen die Umwelt gegangen wird und der Regenwald da so viele Fußballfelder am Tag irgendwie abgeholzt werden? Ich meine, trotzdem ist es natürlich wichtig, aber ist es nicht frustrierend? Also das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil man bekommt ja bei vielen anderen Ländern dann schon mit, dass das dann irgendwie doch nicht so wichtig ist. Da geht es dann doch mehr darum, Geld zu verdienen.
Ja, frustrierend. Ja, klar ist das frustrierend. Brauchen wir nicht weiter drüber diskutieren. Also gestern war für mich auch kein toller Tag, als ich gesehen habe, wer jetzt da amerikanischer Präsident wird und welche Rolle in Zukunft die Klimapolitik spielen wird. Nur wenn ich mich jetzt von meiner Frustration leiten lasse und sage, hier ist sowieso alles egal. Ja, das ist sowieso alles im Eimer. Ja. Das kann ich nicht machen. Also zum einen habe ich während meiner Ausbildung, meines Studiums mir ein Wissen erworben. Ich habe über 27 Jahre mache ich das jetzt hier schon in diesem Revier. Da gewinnt man ein weiteres Wissen und man übernimmt eine Verantwortung. Und diese Verantwortung übernehme ich gegenüber denjenigen, denen die Flächen hier gehören, gegenüber denjenigen, die hier leben, und die wollen alle was von mir. Die wollen nämlich, dass ich meine Erfahrung, mein Wissen und mein handwerkliches Können und das meiner Mitarbeiter entsprechend einsetze, dass die Hoffnung erhalten bleibt, dass die nächste Generation auch noch im Schatten unserer Wälder spazieren gehen kann. Mhm. Das ist das Ziel.
Ja.
Mein Ziel ist, Wald zu erhalten, und wenn es irgendwie geht, sollte der Wald auch geeignet sein, nachfolgenden Generationen Rohstoffe zu liefern, weil ich glaube, auch darüber müssen wir uns, selbst wenn es weh tut, dem einen oder anderen ganz deutlich im Klaren sein. Die Welt ist nicht mehr so, dass wir uns rund um den Globus immer und zu jeder Zeit mit Rohstoffen eindecken können. Ja. Wir werden das nicht mehr hinkriegen. Wir werden uns auf die Rohstoffe auch ein Stück weit konzentrieren müssen, die in Deutschland oder in Europa, sagen wir mal, ja nun begeisterter Europäer, die in Europa zur Verfügung stehen. Damit werden wir auskommen müssen. Und ein ganz wesentlicher Rohstoff ist Holz. Und wir sind gut beraten zu gucken, dass wir das eine tun, das habe ich eben schon mal gesagt, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also Naturschutz, Klimaschutz, Hochwasserschutz, alles Mögliche mit den Wäldern zu bewerkstelligen und dennoch auch ein Stück Holz zur Verfügung zu stellen, damit man ein Haus bauen kann, damit man einen Tisch bauen kann oder ähnliches. Das ist der kompliziertere Weg und der anspruchsvollere Weg, und den zu entwickeln, das macht mir Spaß. Und das auch, dieses Wissen auch weiterzugeben, wie man sowas machen kann.
Ja.
Denn wenn, ja, ich habe noch 12 Jahre vor mir hier im Revier, sofern ich gesund bleibe. Und das ist ja für Wälder ein Wimpernschlag.
Aber theoretisch bräuchte man ganz viele Martin Jannas, oder? Also, dass
ja,
man
die
sagt,
sind ja da, ich bin doch kein Unikat.
Ein bisschen schon, oder? Ein bisschen sind sie schon ein Unikat, oder?
Vielleicht ein Unikum, aber nein, es gibt ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, die Ansichten von dem Janner, die sind antiquiert. Könnte man alles ein bisschen neuer machen, so wie ich auch damals hierher gekommen bin und gesagt, so jetzt verschiedene Dinge passieren jetzt mal ganz anders. Und da gibt es ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch einen Förster des Jahres 24, der Achim Klausner, der ist aus der Nähe von Tübingen, der macht es ganz, der macht es im Wald eigentlich ähnlich wie ich, aber ist in Sachen Öffentlichkeitsarbeit nochmal ein bisschen anders unterwegs, weil er in der Nähe eines Ballungsraums tatsächlich arbeitet.
Kann man eigentlich zweimal Förster des Jahres werden?
Ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Das ist auch gut so.
Okay. Also nicht Titelverteidigung oder so, dass sie gesagt haben, so, jetzt geht's wieder los.
Das ist ja auch keine Olympiade gewesen. Nein, man hat das so geregelt, dass diejenigen, die aktuell dann diesen Titel tragen, dass die in dem Gremium sind für die Auswahl des Nächsten.
Ah, okay, ich verstehe.
Das ist gut so. Das ist so eine Geschichte, die über das ganze Land letzten Endes wandert und wo man einfach unserem Handwerk so ein bisschen Gesicht verleihen möchte. Darum geht's ja. Dass man mal hier in einen Podcast kommt oder dass man in eine Radiosendung kommt, mal im Fernsehen auftreten kann, dass man einfach sein Handwerk erläutern kann. Und das ist der eigentliche Gedanke dabei.
Ja, das meine ich aber auch ein bisschen mit den vielen kleinen Martin Janners.
Gibt's so, schon. Macht euch da keinen Gedanken.
Ja, natürlich. Aber so ein bisschen auch so diese Medienpräsenz natürlich. Also das auch wirklich dem Mann auf der Straße oder der Frau auf der Straße eben näher bringen. Was würden Sie denn jemandem sagen, der sagt, das Wetter hat sich immer verändert. Das ist ganz normal. Was würden Sie dem sagen?
In der Regel sind das ja ältere Herrschaften, ne, die dann da kommen und sagen, jo, stell dich mal nicht so an. Das hat sich immer verändert. Und dann frage ich den, sag mal, wann warst du das letzte Mal mit deinem Enkel Schlitten fahren? Und dann muss er ja schon Farbe bekennen und muss sagen, man hatte ja keinen Winter mehr. Das ist dann so. Und dann hat er sich ja selbst ein Bein gestellt und dann ist schon rum. Das Gleiche kann man auch, wenn es um irgendwas im Garten geht, kannst du auch sagen, warum sind denn die Erdbeeren eigentlich schon reif? Ja, die waren früher ja 3 Wochen später reif. Oder so einen guten Wein hatte man noch nie gehabt, so viel Öxle hatten wir noch nie. Oder ne, extreme Witterungserscheinungen. Wie den Sturm, wie Stürme oder sowas. Oder die kann man dann immer mal anknüpfen, weil es ist ja nun so, dass die Klimaforscher uns sagen, dass einfach die Extreme häufiger auftreten werden oder auch tatsächlich extremer werden.
Ja.
Dann, da hast du einen Ansatzpunkt. Weil relativ schnell sagen die Leute dann, ja, das hat es zu meiner Kindheit nicht gegeben. Aha, dann habe ich dich. Und das, ja. Man kann auch Leute über. Also beispielsweise haben wir aktuell im Sommer sehr viel Gottesanbeterinnen im Wald gehabt. Das ist ein Insekt, was vielen Leuten ja geläufig ist, weil es so abgefahren aussieht. So. Und davon haben wir eine ganze Menge. Die waren vor 20 Jahren, hat sich mal eine hierher verirrt. Ja? Die war einfach nicht da. Und meine Mitarbeiter, die schicken mir dann immer Bilder von den Gottesanbeterinnen, die sie gefunden haben. Und das ist keine Sensation mehr. Oder was wir aktuell auch haben, ist sehr viel Hirschkäfer. Hirschkäfer war sensationell vor ein paar Jahren. Vermutlich hat das was mit dem Klimawandel zu tun, eines Teils und anderen Teils mit so Absterbeprozessen im Bereich der Baumart-Eiche. Da gibt es so ein paar Prozesse, die da ablaufen, die das begünstigen. So. Und wenn du dann so ein Bild aus der Jackentasche zauberst und hältst das einem Skeptiker vor die Nase, dann hat er ja Schwierigkeiten, das zu erläutern. Aber ich kann es erläutern.
Ja.
Und ich diese Gott, also Entschuldigung, Carla, sag du erstmal.
Ja, nee, ich wollte eine ganz primitive Frage stellen. Aber ja, das, nee, ich wollte einfach fragen, also weil ich liebe es, ganz einfache Fragen zu stellen. also einfach so ganz, ganz basic. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, weil ich habe einen Lieblingsbaum. Deswegen wollte ich dich fragen, was ist dein Lieblingsbaum?
Mein Lieblingsbaum?
Ja.
Es fällt mir in der Tat schwer. Ich werde total komisch. Meine Mitarbeiter lachen darüber, wenn es um die Vogelkirsche geht. Also die Kirsche, das ist schon für mich irgendwie sowas total Wichtiges. Meine Praktikanten wissen das auch alle. Also im April rase ich durch die Wälder und suche dann einzelne Kirschbäume, die irgendwo stehen und noch ganz klein sind, womöglich aber schon anfangen zu blühen. Und dann habe ich eine Motorsäge dabei und habe eine Schere dabei und habe eine Astsäge dabei, damit ich ja diesem kleinen Kirschbaum Platz schaffen kann, dass er wachsen kann. Also da bin ich schon ganz geckig mit. Ansonsten, es gibt zwei Baumarten, die mir unbedingt wichtig sind. Das ist logischerweise die Eiche, also ich meine jetzt die Traubeneiche und unsere Rotbuche, weil das sind so Vertraute. Das sind Baumarten, mit denen kann ich umgehen und weiß ich, wie was passiert und wie sie reagieren auf verschiedene Eingriffe von mir, und dann die gewinnt man, die hat man so einfach. liegen einem am Herzen. Alle anderen Baumarten auch, bitte nicht falsch verstehen. Aber wo ich echt so ein bisschen geckig werde, das ist die Kirsche.
Kalla, hast du einen Lieblingsbaum? Haben Menschen heutzutage noch Lieblingsbäume? Das ist ja auch die Frage.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, dieser Baum, also mein Vater ist Architekt und Schreiner, deswegen hat er mir mal gesagt, dass dieser Baum nicht so viel nützt. Aber ich finde die Birke total schön. Ich finde, die Birke ist ein total schöner Baum. Die macht so ein schönes Licht, wenn die da ist. Die ist so sehr, so die Rinde ist total schön und es ist irgendwie alles so hell und es ist so, ich mag nicht so gerne Nadelbäume einfach. Und das ist einfach was total Schönes, weil es ist, dieser Baum schreit Sommer für mich irgendwie. Es ist so eine schöne Ausstrahlung hat dieser Baum, finde ich. Ich finde, das ist was total
Nettes. Ja, muss ich sofort sagen, also der Papa muss sich mal mit mir unterhalten, ist vollkommen auf dem falschen Trip mit der Birke. Ich habe das auch in dem Buch, über das wir eben gerade auch mal, dessen Namen zumindest gefallen ist, habe ich das auch geschrieben. Ich bin ja mit so Vermenschlichungen bei Baumarten sehr zurückhaltend. Und die Kirsche ist für mich tatsächlich eine Königin, ja? Und die Birke, das sind dann halt eben die Prinzessinnen.
Ah ja.
Weil die Birken sind über Jahrzehnte, Jahrhunderte in unseren Wäldern letzten Endes gejagt worden, weil sie halt eben etwas tun, was uns jetzt gerade unbedingt wichtig ist. Sie verbreiten sich nämlich mit einer enormen Geschwindigkeit. Und das ist genau die Aufgabe, die die Natur ihnen zugewiesen hat. Sie sollen ganz schnell eine Fläche besiedeln und zu Wald machen. Die Birke ist der häufigste und der bedeutendste Pionierbaum. So nennen wir das. So. Und das tun sie. Sie haben sehr leichte Samen, sie halten alle möglichen Klimaextreme aus, also extreme Trockenheit, extreme Nässe, Hitze, Kälte, was man ja aushalten muss, wenn man auf einer Freifläche landet.
Ja.
So. Und das besiedeln sie. Und sorgen dafür, dass so eine Fläche auf einmal Schatten hat, auf einmal Windruhe hat, auf einmal Humus hat, auf einmal ein bisschen Feuchtigkeit hat und bereiten so das Feld für den nachfolgenden Wald. Und sehen bei alledem auch noch gut aus.
Ja.
Ja, und das mit dem Schatten, es ist kein so ein finsterer Schatten, sondern es ist ein milder Schatten. Ja? Das hat auch seinen Grund, weil wenn das jetzt so stockduster wäre da drin, wenn die Blätter riesengroß wären und würden viel Schatten werfen, dann hätten ja andere Baumarten, die danach kommen sollen, die hätten dann womöglich schlechte Karten, weil es denen so duster ist. Also ist das nur so ein leichter, milder Schatten. Denn wir müssen eins wissen, Birken werden nicht alt. Ja, also wenn man eine Birke irgendwo findet, die 80, 90 oder 100 Jahre alt ist, dann ist das schon sensationell. Muss die aber auch gar nicht werden. Weil sie soll die Fläche besiedeln, sie soll für ein Waldinnenklima sorgen, dann kommen andere Baumarten hinterher, das kann die Buche sein, das kann die Eiche im begrenzten Umfang sein, aber namentlich die Buche oder auch mal ein Ahorn oder irgendwie sowas, das kommt dann hinterher und übernimmt diesen Platz. Und dann kann sich die Birke wieder zurückziehen. So, und jetzt, wenn der Herr Vater ja Architekt ist, dann wird er sicherlich schon mal mit Schreinern zusammengearbeitet haben, die eine Inneneinrichtung machen, die einen Einbauschrank machen. So, ja. Wenn ich jetzt zu einem Schreiner gehe und sage, mach mir mal bitte einen Korpus für einen Einbauschrank, dann macht er mir ein Angebot und da steht drauf, man höre und staune, Platten aus Birkenmultiplex. Mhm. Birkenmultiplex sind Sperrholzplatten, die aus einem Birkenfurnier gemacht werden. Und dieses Birkenfurnier wird heute noch erzeugt, im Wesentlichen in Russland. Jetzt kriegen wir aber keine Birken-Multiplex-Platten mehr aus Russland, weil wir mit denen mächtig über Kreuz liegen. Wo kommen sie nun her? Sie kommen immer noch aus Russland, machen aber einen Umweg über China.
Okay.
Und die werden massenhaft verarbeitet in Deutschland und da wird auch richtig, das ist auch ein tolles Produkt, ein wunderbares Produkt. In Deutschland ist aber derzeit noch keine Firma am Start, die Birken-Multiplex-Platten überhaupt herstellen kann, aus einem ganz simplen, einfachen Grund: Wir haben nicht genug Birken. Und deswegen sollte man die Birken tatsächlich auch weiter bewirtschaften und dieses ökologische Plus, was diese Baumart mitbringt, auf dem Schirm haben und sich drüber freuen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch den Gedanken schon im Hinterkopf haben, naja, die ein oder andere Birke werde ich dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ernten, damit dann unsere Industrie was draus machen kann, was man dann nachher wieder braucht.
Okay, also da besteht noch Nachbesserungsverlauf, Carla, da musst du nochmal...
Ja, ich
also der Papa muss hierher, dann zeige ich ihm das.
Ja, oder okay, sowas, okay. Genau. So ein Streit-Talk wäre auch ganz toll. So.
Ich glaube, den nehme ich an die Hand.
Doch, dann kriegen wir mehr Klicks. Wir müssen uns streiten.
Na gut, dann
streiten wir. Ja, im Mediengeschäft ist es so. Ich versuche ja auch schon die ganze Zeit mit Ihnen ein bisschen quer zu gehen, aber es klappt nicht. Ja? Vielleicht gleich. Ich war ja vorhin noch bei, was ist Ihr Lieblingsinsekt? Weil Sie hatten es von Insekten und dann dieses, als Sie sagten Gottesanbeterin, wollte ich eigentlich panisch wegrennen. Laufe ich jetzt Gefahr, dass ich in den Wald gehe und sehe, auf einmal steht vor mir eine Gottesanbeterin?
Naja, also die stehen ist jetzt auch übertrieben. Also die fliegt dann da rum, krabbelt da rum.
Ach, die fliegt auch noch? Die fliegt?
Naja, natürlich.
Aber die ist doch groß, die ist doch sehr relativ.
Quatsch. Nein? Zu viel Horrorfilme gibt es. Das ist in Tierchen, die ist 5-6 Zentimeter maximal. Und sitzt auf irgendwelchen Ästen und man kann sie da wunderbar beobachten. Komplett ungefährlich für uns Menschen.
Aber also das passiert natürlich durch den Klimawandel auch immer mehr, dass es andere Tierarten gibt. Und die können die sich denn Ihrer Meinung nach, oder also können die sich so wie einpflegen in die ganze Flora und Fauna von Deutschland?
Also die Gottesanbeterin ist tatsächlich ziemlich unbedeutend. Ja, da passiert jetzt weiter nichts. Aber wir haben so andere Arten, die uns schon Schwierigkeiten bereiten, die zum Teil auch über den internationalen Warenverkehr hierher gekommen sind. Was weiß ich, ein asiatischer Laubholzbock, das ist ein Käfer, der richtig ebsch und richtig fies werden kann. Da müssen die Kollegen Bäume abschneiden, das Material sofort verbrennen. Wir haben Pilze mittlerweile in den Wäldern, die Baumarten zum Absterben bringen. Also die Esche beispielsweise werden wir vermutlich verlieren in Deutschland. Ganz, ganz dramatische Situation, ganz schlimm durch einen eingeschleppten Pilz, den wir aus Asien eingeschleppt haben. Wir haben in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts schon verloren eine Baumart, das ist die Ulme, über einen Pilz, den wir eingeschleppt haben, über den internationalen Warenverkehr. Da ist tatsächlich eine Baumart mehr oder weniger aus den Wäldern verschwunden. Blub, weg war sie.
Keiner hat es gemerkt.
Ja, meine Kollegen haben es natürlich gemerkt.
Aber die Öffentlichkeit hat es nicht so gemerkt, oder?
Man merkt es jetzt auch noch. Also man findet noch Antiquitäten aus dem Holz. Ja, das wird sehr hoch bezahlt, weil man kann es kaum noch nachmachen, dass es nicht mehr da ist.
Aber wächst die nicht in anderen Ländern auch?
In Europa ist sie weg, weil die europäischen Ulmen keinerlei Resistenzen gegen diesen Pilz entwickeln.
Gab es denn früher, also wissen Sie das, gab es früher Bäume, die es nicht mehr gibt? Also da, wo man gesagt hat, ja, es gab diese Baumarten, die sind aber irgendwann, es gab so viele Baumarten, aber die sind alle weg?
Naja, also wie gesagt, das Prominenteste ist die Ulme. Ja?
Aber auch schon früher, sozusagen vor 1000 Jahren, oder dass man sagt, so, das ist eigentlich auch wie ein normaler Prozess, oder ist das kein normaler Prozess?
Da stehe ich auf dem Schlauch. Da haben Sie mich jetzt im linken Fuß erwischt.
Jetzt habe ich Sie, ja.
Was wir natürlich haben, sind Wanderungsbewegungen von Baumarten in Europa. Also die sind immer schon hin und her gewandert. Das ist kein statisches, Wald ist nichts, nie was Statisches. Die sind aber dann irgendwie ausgewichen. Und jetzt haben wir tatsächlich durch diese internationalen Warenströme und durch den Handel, der dann Pilze oder Insekten mitbringt, haben wir tatsächlich Situationen, die zu einem Absterben führen. Und wie das da vor 1000 Jahren, weiß ich nicht. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die das wissen, da gehöre ich nicht dazu. Und jetzt erleben wir halt eben das Gleiche, und da möchte ich jetzt gerade nochmal drauf hinweisen, bei der Esche. Und die Esche, da wird es einem Angst und Bange, wenn man da ein bisschen geschichtlich bewandert ist. Und zwar haben unsere germanischen Vorfahren jeder Baumart eine Gottheit zugewiesen. Mhm. Und die Bäume spielten da eine Mordsrolle. Und die Esche, die Baumart Esche, das war der Weltenbaum. Also da haben die unterschiedlichen Gottheiten alle irgendwie drin rumgewuselt und das war ein ganz wichtiges Ding. Und wenn die Esche stirbt, dann stirbt die Welt.
Oh Gott.
Ja, ist ganz finster, ist ganz, ganz finster. Der Baum hat auch, oder diese Art hat in der germanischen Mythologie auch einen Namen. Yggdrasil, wird mit Y geschrieben. So. Und unsere germanischen Vorfahren haben wirklich geglaubt, wenn dieser Baum stirbt, wenn die Eschenwelke eintritt, dann wird's unangenehm. Ja, und die Eschenwelke tritt in Deutschland ja seit ein paar Jahren auf und hat zu wirklich gewaltigen Absterbeprozessen geführt. Und ich freue mich, dass es bei mir im Revier ein paar Eschen gibt, die noch fit und munter da stehen. Mhm. Aber wenn man also finstere Momente hat und denkt an sowas, dann wird es einem ganz finster.
Mhm. Ich bin ein sehr politischer Mensch, deswegen versuche ich ja. Jetzt das Ganze auch aus einer politischeren Sicht noch zu sehen, weil ich einfach auch nicht so der Biologe bin. Aber ich habe jetzt mir gerade so gedacht, ich meine, es ist ja jetzt mal tatsächlich die Grüne in der Regierung, auch wenn es sich gerade hier alles ein bisschen selber zerfleischt seit gestern. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, was würden Sie denn einem Politiker sagen, wenn der jetzt sagen würde, wir müssen irgendwas für die Wälder tun, wir müssen irgendwas, wie können wir das finanziell unterstützen, wie können wir Förster unterstützen, was wäre denn Ihr persönlicher Wunsch, also was würden Sie denn sagen, diesem Politiker oder dieser Politikerin, was wäre Ihr Gedankenanstoß für den, also wo würden Sie sagen, hier kann man wirklich konkret aus Ihrer Sicht angreifen und sagen, hier gibt's was zu verändern?
Also an der Stelle muss ich jetzt einfach mal sagen, dass unser Bundeslandwirtschaftsminister Herr Özdemir ein Programm angestoßen hat, auf das wir Forstleute letzten Endes schon seit Jahren, Jahrzehnten gewartet haben. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren eine Förderung, also seit 2 Jahren, um genau zu sein, eine Förderung für Waldbesitzer, die ihren Wald klimabewusst bewirtschaften. Und das ist eine Flächenprämie, wenn man so will. Man muss ein paar oder einige Auflagen erfüllen dazu und man bekommt dann einfach mal 100 Euro in die Hand gedrückt pro Hektar. Jedes Jahr 100 Euro pro Hektar. Für die Arbeit, die man tut und die Rahmenbedingungen oder die Auflagen, die mit diesem Förderprogramm verknüpft sind, muss ich sagen, die sind natürlich bürokratischer Aufwand. Das ist nicht so einfach, aber es ist
Deutschland
natürlich
halt, ja.
Auf dem Geld. Und ich möchte sagen, das war schon mal ein ganz, ganz toller Erfolg für uns Waldbesitzer. Es gibt Waldbesitzer, die aus prinzipiellen Erwägungen und, weiß ich auch nicht, aus ideologischen Erwägungen womöglich dieses Programm nicht in Anspruch genommen haben. Die haben jetzt Pech gehabt, weil die Tür ist zu. Man kann keine neuen Anträge stellen. Und ich habe für meine Waldbesitzer in 7 Gemeinden Anträge stellen lassen, direkt nachdem es rauskam und fühle mich momentan dadurch auch bestätigt. Und das war eine gute Entscheidung. Ansonsten habe ich mit Politikern manchmal so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil der Wald zu einer Kampfzone politischer Interessen geworden ist. Und wenn der Wald dann nur noch eine Kulisse ist für politische Auseinandersetzungen, dann wird man dem Wald nicht gerecht. Und es dreht sich nicht darum, Symbolpolitik zu machen, sondern es dreht sich darum, tatsächlich die Wälder klimaresilient aufzustellen und die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse mit einzuflechten und auch handwerkliche Prozesse mal zu beobachten und vor allem eins zu tun von der politischen Seite, nämlich zu lernen und zuzugucken. Und wir Forstleute sind aber auch selbst schuld, weil wir so lange die Klappe gehalten haben oder auch so viele die Klappe halten. Und es dreht sich nicht darum zu protestieren oder zu irgendwie, sondern einfach zu erklären. Meine Erfahrung ist nämlich, dass die Politiker, die ich in Berlin auch getroffen habe, die sind sehr wohl daran interessiert und hören zu. Die wollen das ja begreifen, was wir da draußen machen. Ja, und da muss man halt eben mehr erklären und dann kommen da auch Sachen raus. Man kann im Wald, glaube ich, mit vergleichsweise wenig finanziellem Aufwand, wenn ich das vergleiche mit Förderprogrammen in der Landwirtschaft, sind die 100 Euro, die wir pro Jahr und Hektar kriegen, ja vergleichsweise gering. Man kann mit vergleichsweise wenig Geld im Wald viel, viel Klimaresilienz erreichen. Und das muss man erklären und sich Beispielbetriebe angucken, wo es schon ganz gut klappt.
Also würden Sie sagen, dass es jetzt gerade eigentlich ganz gut läuft, also so politisch gesehen der Wald schon wahrgenommen wird? Und das,
mehr politisch, also, der Wald wird wahrgenommen, absolut, ja. Keine Frage. Jetzt ist ja ein neues Bundeswaldgesetz in der Diskussion. Und an der Stelle werde ich so ein bisschen vorsichtig, weil mit diesem neuen Bundeswaldgesetz ist nach meinem Eindruck so ein bisschen auch ideologische Auseinandersetzung verknüpft und verbunden. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Also möchte nicht, dass der Wald zu einem politischen Spielball wird. Das ist er aber jetzt mittlerweile schon rund um dieses neue Bundeswaldgesetz. Da geht es jetzt dauernd hin und her. Und Wald ist ja im Wesentlichen im Besitz von, oder zu sehr, sehr großen Teilen im Besitz von Kommunen, aber auch Privatleuten. Und wenn ich jetzt einem privaten Menschen etwas vorschreibe, was der in seinen Wäldern zu tun zu lassen hat, ist es halt eben ein Eingriff in das Eigentum. Und da müssen wir auch hübsch aufpassen, dass wir da die Leute nicht total vergrätzen, beziehungsweise vielleicht auch irgendwelche juristischen Prinzipien, die uns bisher geschützt haben, umwerfen. Insofern, das ist schon, ja, es ist leider zu einer Kampfzone geworden, der Wald, politischen Kampfzone.
Okay.
Und das ist schade.
Ja. Das stimmt, das ist tatsächlich schade. Das ist immer schlecht, wenn das irgendwie zu einem Spielfeld wird irgendwie. Das ist immer schlecht, weil dann im Endeffekt leidet dann ja quasi der Wald dann tendenziell eher drunter, weil es dann mehr darum geht, Ideologien durchzusetzen, wobei das kann ja vielleicht jetzt was werden, wo die FDP nicht mehr so richtig dabei ist.
Aber nochmal, ich sehe wirklich einen großen Fehler, den wir Forstleute gemacht haben. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind so super tolle Leute, die in ihren Wäldern eine tolle Arbeit hinlegen, aber die nimmt man nicht wahr. Die arbeiten sich einen Wolf und sind unterwegs und machen und tun. Ja, und dann sind die so bescheiden. Die sind oftmals auch ganz bescheiden und sprechen nicht drüber. Mhm. Das ist ein Fehler, den wir gemacht haben. Wir hätten schon viel mehr, viel intensiver erklären müssen, was wir tun und auch erklären müssen, wo wir vielleicht mal Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Das sind wir halt eben zu still. Ich nicht, ich erzähle gerne.
Ja, deswegen sind Sie ja auch heute hier. Aber das heißt aber, es geht letzten Endes darum, die Möglichkeiten zu haben, auf den Klimawandel einzugehen. Aber man kann den Klimawandel auch kann man ihn sozusagen mildern hier in Deutschland, wenn man mit dem richtigen Gegenangriff dagegen geht? Kann man das? Nein.
Das Einzige, was wir machen können, ist Anpassung. Ich habe auch vor 10 Jahren noch gedacht, ja, wenn wir jetzt dann alle Klimaschutzmaßnahmen ergreifen und dann schaffen wir es vielleicht, dass wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und, ne, das habe ich noch gehofft. Aber man muss ja irgendwann mal pragmatisch und auch realistisch an die Thematik rangehen und muss einfach sagen, das ist das, was wir eben gerade besprochen haben, was in anderen Ländern passiert. Wir können in Deutschland sagen, ja, wir fahren jetzt alle mit dem Elektroauto da rum oder gehen am besten zu Fuß und sparen dann sehr viel CO2-Emissionen ein. Können wir ja sagen, aber das wird jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass sich die anderen Nationen an ihre Versprechen, die sie bei verschiedenen Klimakonferenzen getroffen haben, nun halten werden. Also müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, das Klima wird sich verändern. Punkt. Und dann müssen wir als Forstleute mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte drangehen und sagen, jetzt lass uns mal Konzepte entwickeln und Wälder so aufbauen, dass wir ihnen zumindest eine positive Prognose stellen können. Und wir passen uns an. Die Landwirte tun es auch, sie nehmen andere Sorten. Wir bauen heute Weizensorten an oder auch Kartoffelsorten, die sie früher nicht nehmen konnten. Die können sich halt eben innerhalb eines Jahres anpassen. Hier bei uns im Mittelrhein die Diskussion um die Rebsorte Riesling. Ja, wir trinken alle mit großer Begeisterung Riesling, aber dem wird es zu warm. Also fangen die Winzer jetzt an mit Burgunder-Sorten, die einfach eine höhere Temperatur brauchen.
Also das heißt aber, Ihre Prognose ist, dass Sie sagen, okay, mit den, also Sie, Ihren Optimismus lassen Sie sich nicht nehmen. Und Ihre Prognose ist, dass man weiter dranbleiben muss. Und Sie auch als Förster, Sie müssen weiter dranbleiben und müssen sich immer wieder darauf einstellen, müssen auch neue Ideen entwickeln, was ja vielleicht auch interessant ist in der Arbeit, oder? Nur diese neuen Ideen zu sagen, gerade wenn man einen Erfolg dann verzeichnen kann.
Ja, natürlich. Das macht einen Riesenspaß. Das macht einen Riesenspaß. Und da hilft übrigens jetzt auch gerade mal die diese Förderung, die ich eben gerade erläutert habe. Ja? Also wir kriegen jetzt Geld dafür, dass wir die Wälder weiter bewirtschaften und müssen jetzt nicht alles mit dem eingeschlagenen Holz finanzieren, weil ich habe kein Holz mehr, was ich verkaufen kann, oder kein Nadelholz zumindest mehr. Kann also von daher wirtschaftlich nicht mehr so gut arbeiten. Und jetzt habe ich ein bisschen einen finanziellen Grundstock, der meine Fixkosten mal mithilft zu tragen. Und dann kann ich nämlich auf die Flächen gehen und kann mir neue Konzepte oder kann reagieren auf das, was die Natur mir anbietet. Ich bringe auch Baumarten rein, die bislang noch nicht vertreten waren, die aus dem Mittelmeerraum kommen, wo wir wissen, die sind klimaresilienter. Die haben im Mittelmeerraum schon bewiesen, dass sie es können mit 3 Grad mehr. Naja, und die können wir dann in die Wälder integrieren und können mal gucken, wie die hier mit einzubinden sind.
Und was können die Zuhörer, Zuhörerinnen konkret machen, um den Wald zu unterstützen? Es gibt jetzt bestimmt auch welche, die sagen, der Martin Janne hat gesagt, man kann eh nichts machen, in Brasilien ist da sowieso, ist alles egal. Aber was kann man konkret machen?
Naja, also das Wichtigste ist nach wie vor, man sollte die Bemühungen um den Klimaschutz nicht schleifen lassen. Also wer seine PV-Anlage auf dem Dach hat, finde ich schon mal super. Ne? Wer vielleicht den ein oder anderen Flug in den Urlaub bleiben lässt, auch super. Der mal ein paar Schritte zu Fuß geht, auch super. Ja, also das sollte man auf alle Fälle auch weiterhin tun. Auch da darf man den Optimismus nicht fahren lassen. Also zumindest lohnt es sich weiterhin an dieser Arbeit, eine Sache dran zu bleiben. Ansonsten, ja, habe ich beispielsweise hier in 2 Gemeinden so wunderbare Situationen, wo Menschen gesagt haben, wir geben für unseren Wald Geld. Und mit diesem Geld können die Forstleute eine Aufforstung machen und eine Pflanzungsaktion machen mit Baumarten, die bislang nicht so sehr stark vertreten sind. Das waren 2 Situationen, wo es um runde Geburtstage oder um eine goldene Hochzeit ging, wo die Leute gesagt haben, wir haben eh schon alles und haben ein Sparschwein aufgestellt und die Gäste haben da was reingeworfen und bei einer goldenen Hochzeit, die hier war, ist also fast ein 4-stelliger Betrag dann nachher uns zur Verfügung gestellt worden, wo wir Pflanzen kaufen konnten und haben eine Fläche mit Esskastanie und mit Eiche und mit Kirsche und mit Ahorn und so weiter aufgeforstet, wo vorher Fichte stand. Und die Leute, ja, freuen sich darüber, dass das wächst. Und
ich glaube, dass das immer so, auch wenn man diese so Gemeinde und ein bisschen auch vielleicht sich kennt, und das funktioniert, glaube ich, alles sehr gut. Ich habe aber auch die Befürchtung, wenn man das so deutschlandweit oder auch global, so auch mit dem Erstarken der eher konservativen, dann teilweise vielleicht auch rechten Parteien, die vielleicht auch mit dem Klimawandel ganz anders umgehen. Und es gibt natürlich auch unglaublich viele Leute, die sind es so ein bisschen satt. Das glaube ich schon. Die sagen, die Radwege werden immer breiter, ich kann mit meinem Auto nirgends mehr hinfahren, ich muss dauernd alles trennen, ich habe keine Lust mehr, ich will einfach mal leben. Und so ein ganz bisschen kann ich es auch verstehen, weil man natürlich auch eine sehr liberale Zeit jetzt hinter sich hat, wo die Leute sehr gesagt haben, so, du musst das machen, du musst, also die haben, viele haben einfach den ganzen Tag gehört, du musst, du musst, du musst, und die Leute sind es satt, weil ich glaube auch dieses Erstarken der konservativen Parteien kommt nicht von ungefähr. Also ist, glaube ich, auch ein Grund. Und das ist halt so dieses Ding, dass man, und deswegen finde ich ja auch Ihren Ansatz toll, weil ich so denke, naja, aber trotzdem jeder, egal welcher Gesinnung, kann sehen, wenn er in den Wald geht und dort verändert sich was, dann hat er das Problem sozusagen vor der Haustür. Und das ist das Einzige, was den Leuten ja die Augen öffnet. Nicht, wenn irgendwo es ein Hochwasser gibt in Spanien oder wo auch immer, dann halt nicht so sehr, leider. Ja,
ja, also Latein hilft auch weiter. Ne? Wenn jemand sagt, er sei ein Konservativer, dann sage ich, okay, dann übersetzt das mal bitte. Viele wissen gar nicht, was es heißt. Dann sage ich, dann fangen wir mal an zu bewahren. Und es gibt ja was zu bewahren. Es gibt Lebensgrundlagen, die es zu bewahren gilt. Und die spannende Frage ist halt eben, wie man das tut. Und wie man auch Bürger dazu bringt, das zu tun. Ich bin kein großer Freund von Verboten. Leider ist die Klimapolitik in den letzten Jahren zu einer Verbotspolitik geworden. Und dann daraus resultierend hat es diese Ermüdungsprozesse gegeben. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft besser zu bewegen ist mit Ermunterungen, mit Lob meinetwegen, wenn man das so sagen kann, und mit Auszeichnungen und mit Anreizen. Ich glaube, dass das besser geht. Und leider wird die Klimapolitik und die Umweltpolitik als eine Verbotspolitik wahrgenommen. Mhm. Und da kommt der Ermüdungsprozess her, den ich in der Tat auch so sehe. Mhm. Und außerdem sollten wir mal ein bisschen menschlich bleiben bei alledem. Es gibt sicherlich Leute, die klimaorientierte Lebensweise bis ins TZ treiben, die da auch ihre Freude dran haben. Aber man darf einfach nicht von der gesamten Gesellschaft verlangen, dass die das auch tun. Ich bin da auch ehrlich. Ich hatte jetzt unlängst mal die Gelegenheit und bin mit einem schweren Schlitten da rumgefahren, mit einem großen Wagen. Ich bin ehrlich, das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Das war einfach mal schicko. Ja, das war natürlich klimamäßig vollkommener Mist. Aber es hat mir mal Spaß gemacht. Und wir müssen das irgendwie so auch kommunizieren, dass die Leute sehen, ja, das macht Spaß.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch einen Dialog schaffen, weil ich finde, man hat so eine Art, wie so eine Stammesmentalität. Also man sagt, das ist mein Stamm und du sagst was anderes, du gehörst nicht zu meinem Stamm und deswegen rede ich nicht mit dir. Und das ist alles falsch, was du sagst. Und das kommt aus allen Lagern. Und man muss sich bei gewissen Themen aber annähern und sagen, okay, wir haben aber die gleichen Ziele. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und wenn wir nur verteufeln, egal in welche Richtung, dann kommen wir da nicht hin. Also das ist meine Überzeugung. Ja.
Also da gibt's ja so wunderbare Berechnungen oder wunderbare Überlegungen, die das Ganze sehr deutlich machen. Ein AfD-wählender Rentner in Mecklenburg, der im Wesentlichen seiner Gartenlaube sitzt, weil er aufgrund seiner geringen Rente überhaupt nicht die Kohle dafür hat, einen Auslandsurlaub zu machen und auch hat überhaupt keinen Bock drauf, der will nicht irgendwo hinfliegen. Und der baut sein Gemüse an und ist aber auch ein unzufriedener Mensch, deswegen wählt er eine Protestpartei und sitzt dann da. Der hat aber, was den CO2-Fußabdruck angeht, eindeutig den ersten Preis im Vergleich zu allen anderen, die sich als polyglotte Menschen rund um den Globus bewegen und sagen, ich muss jetzt unbedingt nochmal nach Indien und muss da eine Selbstfindung machen. Also da hat der Rentner in Mecklenburg oder hier bei mir vor der Haustür, ja, der hat eindeutig gewonnen, weil er hat sich auch noch seine Tomaten und seine Kartoffeln und sein Weißkraut selber angebaut und muss das nicht kaufen. Und deswegen müssen wir da wirklich ein bisschen auch voneinander lernen.
Ja.
Der Rentner in dem Moment, der bewahrt. Und anstatt, dass wir hingehen und sagen, so mein Lieber, finde ich klasse, was du hier machst, und dann ist der nämlich auf einmal nicht mehr frustriert, wenn einer aus der Stadt kommt und sagt, also du siehst zwar halt eben mit deinem Korthut ein bisschen komisch aus, aber du machst eine tolle Arbeit. Du ernährst dich ja selbst.
Naja, das ist schon, ist interessant, was Sie sagen. Das ist eigentlich so denkt man normalerweise gar nicht, aber es stimmt. Ja.
Und wir haben einen Riss durch unsere Gesellschaft, mehrere Risse. Ein Riss ist zum Beispiel der zwischen Stadt und Land. Wir hier auf dem Land leben, das nehmen das Leben in einer Stadt ganz anders wahr und die Städter gucken hier zu uns hin. Die einen sind begeistert, die anderen sagen, du liebe Zeit, das ist ja weit hinterm Wald und hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Und daraus erwächst auch eine unterschiedliche Wahrnehmung unserer Gesellschaft und auch eine andere Sprache. Das ist ein ganz anderes Leben. Ich denke immer mal, so Leute, die hier bei uns im Taunus leben und vielleicht Landwirtschaft betreiben oder sowas, die kommen besser mit einem Menschen, der in Frankreich im Zentralmassiv lebt und arbeitet, klar, obwohl sie die Sprache nicht verstehen, wie mit einem Menschen, der noch nie so richtig aus Berlin oder Frankfurt rausgekommen ist. Ich glaube, dass es da so Spannungen gibt, auch Missverständnisse einfach gibt. Und die müssen wir auflösen, die können wir, das müssen wir zumindest probieren,
ja,
durch Erläuterungen.
Ich denke schon. Ich finde nur noch ganz wichtig, was für mich jetzt auch als schon eher linksgrüne junge Person wahrzunehmen ist, ist das, was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass zum Beispiel die Grüne immer als Verbotspartei dargestellt wird, was gar nicht ist. Da werden manchmal Sachen aufgestellt von wegen, Grünen würden verbieten, neue Häuser zu bauen oder würden verbieten dies und das, was ja gar nicht stimmt. Das sind Sachen, die komplett aus dem Nichts gezogen werden und die, glaube ich, auch gerade von anderen Parteien, die auch in der Regierung sind, FDP zum Beispiel, die da eben genutzt werden, um eben, es ist ja eine, also die Politik und die Wirtschaft profitiert ja auch von der Spaltung in dem Land. Also das ist ja einfach ein Fakt. Das ist, sowohl die Medien profitieren davon finanziell, wenn es eine Spaltung gibt, die Politik profitiert davon und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man dann nochmal klar macht, im Prinzip haben ja alle erstmal das gleiche Ziel. Wenn man jetzt nicht von einer teils gesichert rechtsextremen Partei, wenn man die jetzt mal rausnimmt, haben wir im Prinzip erstmal alle das Ziel, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Nur, dass diese Spaltung halt immer wieder hervorgebracht wird. Und ich denke, dass dieses Bewahren, was jetzt im Konservativen eben an sich der Fall ist, dass das zum einen natürlich was Gutes ist. Es ist ja nicht total schlecht, dass die deutsche Tradition teilweise zu behalten. Das ist ja was Schönes. Trotzdem muss ich sagen, dass das natürlich was ganz Schwieriges ist. In dem Punkt, wo nun mal die globalisierte Welt sich einfach verändert. Das ist ja nichts, es ist einfach ein Prozess, der einfach stattfindet. Das war schon früher so. Früher war schon die Zukunft immer was Schlimmes. Heute ist die Zukunft immer was Schlimmes. Und es war schon immer so, dass die älteren Menschen gesagt haben, früher war alles besser. Das ist einfach, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Konstrukt, was so stattfindet. Und deswegen muss man da halt eben aufpassen und auch, glaube ich, ganz klar wahrnehmen, dass leider die AfD keine Protestpartei mehr ist, sondern dass es leider einfach teilweise eine Partei ist, die wirklich rechts ist und eben konservativ ist und dass man da eben aufpassen muss, dass das Konservative nicht nur ein Bewahren ist, sondern dass das Konservative auch teilweise ein Rechtsein ist und dass man aufpassen muss, dass man einmal das nicht total verteufelt, dass man aber auch die Grünen nicht immer als Verbotspartei darstellt und dass man vielleicht lernt, dass Spaltung auch einfach ein gezieltes Herstellen sein kann. Also, dass die Spaltung einfach was ist, wovon andere profitieren und dass in dem Moment, wo das aber immer weiter stattfindet und sich dann so an einem Tag wie gestern, also wo Trump Präsident geworden ist und zusätzlich noch die FDP raus ist und Lindner nicht mehr Minister ist und sowas, dass an so einem Tag einfach das Geschäft boomt im Prinzip und diese Spaltung aber im Endeffekt total zu einem zerstörerischen Teil unserer Gesellschaft wird. Und ich glaube, das fängt im Kleinen an bei dem einzelnen Menschen und wird dann teilweise eben ausgetragen, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen mit dem Wald, dass das dann teilweise zu einer Spielfläche wird. Und ich glaube, da muss man ganz groß aufpassen, dass man weder das eine noch das andere verteufelt, trotzdem aber wahrnimmt, dass die Grüne keine Heiligen sind, dass die AfD aber auch keine Protestpartei ist.
Gut, dann muss ich jetzt drauf reagieren. Also über AfD wollen wir jetzt, der Begriff dieser Partei ist gefallen, aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter ausweisen, wir sollten ein bisschen näher beim Wald bleiben. Und bisher hat die AfD ja nichts für mich Wahrnehmbares zutage gefördert, was irgendwie Programmatik mit Wald angeht. Also da sind auch schon Anfragen gelaufen, zumindest hier bei uns in Rheinland-Pfalz, da kam noch nicht mal eine Antwort. Insofern lassen wir das Thema mal weg. Ich wollte jetzt wirklich nur dieses Beispiel eines älteren Bürgers, der tatsächlich seinen Kram da macht, und dem CO2-Fußabdruck. Darauf wollte ich im Grunde genommen nur hinaus. Aber das mit der Protestpartei und mit der Verbotspartei Grünen, das möchte ich gerade mal ein bisschen erläutern. Grundsätzlich finde ich das super, dass es dass grüne Parteien in Europa und weltweit irgendwo diese darauf hinweisen, wir müssen da was tun. Und leider wenn ich jetzt auf den Gesetzentwurf Bundeswaldgesetz angucke, war der erste Entwurf, der also ganz ungefiltert aus dem Ministerium kam, der dann aber relativ bald wieder einkassiert worden ist, tatsächlich mit gespickt mit Verboten und mit Strafandrohungen, die wir so nicht gekannt haben. Also da waren Tatbestände drin, wo du dann als Waldbesitzer, wenn du auf deiner eigenen Fläche gearbeitet hast, hättest du einfahren können. Ja? Mhm. Und das ist, da ist also ein Instrumentarium erwähnt worden, wo wir alle gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn. Und ich kann jetzt wirklich an der Stelle, möchte ich eigentlich auch wirklich nur beim Wald bleiben. Und das kam aus einem grün geführten Ministerium. Mhm. Und das hat uns alle schockiert. Und insofern muss ich dann an der Stelle einfach sagen, ja, ist schon Verbotspartei dabei. Hm. Tut mir leid.
Naja,
Gott sei Dank hat der Herr Minister das ja zurückgenommen und hat gesagt, okay, jetzt gehen wir nochmal, wir gehen nochmal über los, wir formulieren den Gesetzentwurf um, weil alle gesagt haben, wir arbeiten auf unserer eigenen Fläche und dafür sollen wir dann solche Strafen womöglich hinnehmen.
Also ich glaube, das ist natürlich letzten Endes, ich glaube nicht, dass die Kalle das meinte mit so einer Glorifizierung von einer Partei. Da muss man natürlich bei den Grünen, und ich denke auch so wie die Grünen, also aus was, wo die herkommen, das hat sie schon irgendwann mal etwas glorifiziert. Und ich war auch mal sehr stark den Grünen zugeneigt. Jetzt nicht mehr so stark, ehrlich gesagt, aber ich sympathisiere durchaus immer noch damit. Aber das hat sich halt im Laufe der Zeit auch verändert. Und Politik ist auch irgendwann Politik. Und Menschen sind nur Menschen. Und ob das dann grüne Politiker sind oder CDU-Politiker oder so, ist dann irgendwann auch egal, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, kommt dann vielleicht auch sowas zustande, was Sie jetzt sagten. Ja.
Gehen wir nochmal zurück. Also wir sollten wirklich, man muss auch in dem politischen Gespräch in Berlin oder bei uns jetzt in Mainz oder in Wiesbaden, wie auch immer, sollte man wirklich sich freuen, wenn Politiker unterschiedlicher Couleur miteinander reden.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz wichtig. Mhm. Und ich denke dann dabei zurück an die Regierung Helmut Kohl, Klaus Töpfer. Waldsterben 1984. Der Spiegel, ich meine 84 wäre es gewesen, hat der Spiegel ein Titelblatt gehabt mit einem entwaldeten Schwarzwald, weil die Tanne damals abstarb und wir enorm hohe Einträge an Giftstoffen aus Abgasen, Industrieabgasen hatten. Und die Regierung Kohl mit dem Umweltminister Töpfer hat damals die Großfeuerungsanlagenverordnung ins Werk gesetzt. Und hat gesagt, die großen Kraftwerksbetreiber müssen ihre Abgase entschwefeln. Natürlich sind die Sturm gelaufen. Die haben also einen riesen Tamtam gemacht. Das kostet einen Haufen Geld und dann müssen wir den Kalk dann da rein. Und ja, mittlerweile ist dieses Produkt, was aus der Entschwefelung der Abgase von Kraftwerken kommt, ist also heiß begehrt. Das ist nämlich Gips. Gleichzeitig hat diese Regierung dafür gesorgt, dass die Autos mit Katalysatoren ausgestattet worden sind. Spricht heute kein Mensch mehr drüber, aber das führt dazu, dass wir weniger Stickstoffemissionen haben. Spricht wirklich kein Mensch mehr drüber. Als die eingeführt worden sind, war hier Alarm, ja, da ging es richtig ab. Und diese Regierung hat das einfach gemacht und zwar relativ schnell und vergleichsweise geräuschlos. Ich will damit sagen, mir ist es letzten Endes komplett wurscht, welche Partei eine kluge Entscheidung für unsere Wälder, für unsere Umwelt, für unseren Globus trifft. Ist mir vollkommen wurscht. Und wenn ich mich mit dem Begriff des Konservativseins eben beschäftigt habe, dann meine ich tatsächlich den eigentlichen Wortsinn und nicht eine politische Richtung, sondern ich nehme das als einen Schlüssel zu einem Gespräch. Dass ich einfach sage, du bist doch konservativ, dann bitteschön, dann überleg mal, wo du was bewahren kannst. Und das sollten wir vielleicht auch tun. Und vor allem miteinander reden. Reden, 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 mit Politikern reden und sich daran freuen, wenn die vielleicht mal zusammenstehen und zusammen eine Tasse Kaffee trinken und dann gemeinsam einen Kompromiss in hoffentlich die richtige Richtung finden. Ganz wichtig.
Ja. Und besser hätte ich es natürlich nicht sagen können, Herr Janner. Es war ein wunderbares Schlusswort. Und wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ich danke Ihnen und wir danken Ihnen für Ihren erneuten Besuch. Und jetzt, Carla, gehst du jetzt doch vielleicht irgendwann mehr in den Wald?
Vielleicht gehe ich jetzt wieder mehr in den Wald, ja. Vielleicht. In 5 Minuten bin ich im Wald, von daher vielleicht mache ich es jetzt auch häufiger. Von daher, ja.
Ja, Herr Janner, also alles Gute für Ihre weitere Arbeit und auch ein bisschen viel Kraft, kann man auch fast schon sagen, dass Sie das durchstehen, aber Sie machen einen Bombenjob. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und sobald Sie entweder Oberförster des Jahres sind oder ein neues Buch geschrieben haben, kommen Sie auf jeden Fall wieder her.
Also die Griffel sind gespitzt und in der Tat denke ich über ein nächstes Projekt, aber da seid mal gespannt, das wird spannend.
Wunderbar.
In wir diesem sind gespannt.
Sinne, alles Gute, Herr Janner.
Ja, alles Gute.
Machen Sie es gut.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr gerne. Bis dann.